Da sitzt jemand in der Fußgängerzone, vielleicht so ein bisschen als Bettler verkleidet, und er hat auch vor sich ein Körbchen stehen, und da ist Geld drin, und da steht ein Schild: Ich bin reich beschenkt, bitte bedien dich. Und er hat versucht, Geld zu verschenken und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil die waren natürlich erstaunt, wieso verschenkt jemand Geld, und ist mit ihnen auch ins Gespräch gekommen über Jesus, über das, was sein Leben wertvoll macht. Und er hat hinterher erzählt, er wollte an diesem Tag 50 Euro verschenken und er hat am Ende 150 Euro verschenkt, weil es Leute gab, die gesagt haben, Mensch, das finde ich so eine coole Idee, und haben einfach Geld dazugegeben. Und das hat mich vorhin so erinnert, da nimmt sich jemand aus dem Körbchen was, fand ich so klasse. Mein Thema heute ist ein ganz anderes. Ich habe es überschrieben mit dem Titel Hilfe, ich bin überfordert. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, da kreisen eine ganze Reihe Gedanken in meinem Kopf. Hilfe, ich bin überfordert. Ich glaube, dass das ein Thema ist, zu dem jeder von uns in irgendeiner Weise eine Beziehung hat. Ich finde, wir leben in einer Zeit, die atmet geradezu diese Überforderung. Weihnachten ist vorbei. Ich muss gestehen, an mir ist die Adventszeit, wie sagten wir früher, wie ein D-Zug vorbeigerauscht. Ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt und habe gesagt, Mensch, in 10 Monaten räumst du es eh wieder hin, lass doch einfach alles stehen. Am Mittwoch ist wieder Gemeindeleitungssitzung. Schon? Gefühlt war das doch erst letzte Woche, wo wir uns getroffen haben. Irgendwie, man hat den Eindruck, die Zeit rast dahin. Und ich stelle fest, ganz viele Menschen sind einfach überfordert. Wenn du heute ganz dringend einen Termin bei einem Therapeuten brauchst, dann kann es sein, dass du dich auf lange Wartezeiten einrichten musst, weil die Wartezimmer schlichtweg überfüllt sind. Menschen sind überfordert wie vielleicht noch niemals in ihrem Leben. Und dabei haben wir so viele Dinge, die uns helfen sollen im Haushalt. Wir haben so viel Technik, Dinge, die es eigentlich einfacher machen sollen für uns. Wir haben auch einen relativen Wohlstand, zumindest gesellschafts- und menschheitsgeschichtlich gesehen. Leben wir in einer Region, wo man sagen muss, es geht uns gut. Und man sollte doch eigentlich meinen, wenn eine Generation nicht überfordert ist, dann sollte es unsere sein, oder? Und ich finde es aber hochinteressant zu beobachten, dass scheinbar genau das Gegenteil der Fall ist. Das Klima an den Arbeitsplätzen ist härter geworden. Ja, Arbeit, die vielleicht vor 20 Jahren noch von 5 oder von 6 Menschen geleistet wurde, die wird heute nur noch von 2 oder vielleicht 3 gemacht. Dazu kommt die Angst vor Arbeitslosigkeit, die Angst davor, dass du vielleicht deinen Hauskredit nicht mehr abbezahlen kannst. All das macht ja irgendwas mit uns, ja? Es macht irgendwie Druck. Und dann kommt die Familie, an erster Stelle natürlich die Partnerschaft. Und man möchte ja bewusst Zeit für und mit seinem Partner verbringen. Das muss man ja heutzutage fast schon im Kalender einplanen. Und dann sind die Kinder da und die Enkel. Und ich habe festgestellt und das miterlebt, gerade die Corona-Zeit hat viele Eltern, gerade schulpflichtiger Kinder, an die Grenzen ihrer psychischen Belastbarkeit gebracht. Stress, wenn man jetzt noch den Lehrer zu Hause spielen darf für die Kinder, Streit bis hin zu häuslicher Gewalt. Da sind viele Menschen seelisch krank geworden in unserem Volk, in unserer Welt, weil einfach dieser Druck so unfassbar groß wurde. Ja, und der Müll im Haushalt, der muss schon ordentlich getrennt werden. Das ist nicht so wie, also als Kind kann ich mich noch erinnern, Mülltonne auf, rein und das war's. Nein, heute muss man schon ganz genau wissen, in welche der 7 Tonnen das jetzt getrennt wird. Und selbst beim Einkaufen musst du aufpassen, dass dich niemand beobachtet, wenn du aus Versehen einen Kaffee aus dem Regal nimmst, der nicht fair gehandelt ist. Das ist ja fast schon ein Studium notwendig, zu wissen, welches T-Shirt wirklich aus Bio-Baumwolle produziert ist, aus biologischem Anbau. Das sind ja vielleicht alles wichtige Themen, ja? Und jeder, der, glaube ich, ein bisschen ein Herz hat, auch für unsere Welt, der will sich damit ja auch gerne beschäftigen. Aber es ist schon auch eine ganze Menge, die da auf uns einströmt. Ja, und der Garten und das Auto, was, schon wieder TÜV, schon wieder 2 Jahre rum. Und dann kommen wir fromm. Glaube und Gemeinde, stille Zeit. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. In meiner geistlichen Kindheit und Jugend, da wurde ganz viel Wert darauf gelegt, jeden Tag stille Zeit zu haben. Jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen. Natürlich die Veranstaltung der Gemeinde besuchen und mitarbeiten, natürlich auch. Wir wollen ja als Gemeinde gerne was bewegen in dieser Welt. Ja, wir möchten unserem Auftrag gerecht werden, den wir von Jesus bekommen haben. Und was brauchen wir dafür? Mitarbeiter. Und wir brauchen sie und wir suchen sie in allen erdenklichen Bereichen. Ja, egal ob das in der Kinderarbeit ist, ja, dass wir Kindermitarbeiter suchen. Wir suchen Mitarbeiter in der Jugendarbeit, in der Seniorenarbeit, vielleicht Arbeit mit Familien, beim Putzdienst und was auch immer. Das kann schon ganz schön Druck ausüben. Und dann kommt der Herr Jesus. Und der sagt uns heute Morgen Folgendes. Und ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Es sind nur 3 Verse. Wer seine Bibel dabei hat, ihr könnt gerne mitlesen. Matthäus 11, Vers 28 bis 30. Da sagt Jesus, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und ich bin von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich stelle zunächst erstmal fest, aufgrund dessen, was ich gerade gelesen habe, Jesus überfordert dich nicht. Das ist nicht seine Absicht, das ist nicht sein Programm. So nach dem Motto, ach Mensch, stell dich nicht so an, guck doch mal nach Afrika, die haben es viel schwerer. Nein, da ist jemand, der in dein Leben möchte, der an deinem Leben Anteil haben möchte und der dich nicht, ich betone das, der dich nicht unter Druck setzt. Die Überforderten sollen Ruhe finden. Ich habe überlegt, was bedeutet denn mühselig eigentlich? Müde sein, erschöpft sein vom Arbeiten, sich sorgen, sich abmühen, sich plagen, all das sind so Übersetzungsmöglichkeiten, Varianten für das Wort mühselig. Und dann sagt Jesus, ich werde euch Ruhe schenken, sich erholen, sich niederlassen, um sich auszuruhen, sich erfrischen. Ich musste so an eine Wanderung denken. Vielleicht seid ihr unterwegs zu einem Ziel und ihr habt schon eine weite Strecke zurückgelegt. Der Rucksack fängt an, auf den Schultern zu drücken. Die Füße tun euch weh von den vielen Kilometern, die ihr vielleicht schon unter die Sohlen gebracht habt. Und dann kommt ein Rastplatz in Sicht. Ja, und ihr macht eine Pause. Ihr nehmt den Rucksack ab, stellt ihn ab und ihr setzt euch hin. Und schon alleine dieses Rucksack abnehmen und sich hinsetzen, das kann plötzlich wie Wellness sein. Und wenn dann vielleicht noch eine schöne, kräftige Leberwurstbämme dazukommt und ein kühles Radler. Und genau das bietet Jesus an, also nicht das Radler. Ja, aber er sagt, wir sollen Ruhe finden für unsere Seelen. Unsere Körper sind in der Regel nicht so schnell überfordert. Wir Menschen, wir sind so von Gott gemacht, ja, dass wir unfassbar viel bewegen können. Überforderung, das nehme ich zumindest aus diesem Text heraus, ist vor allem eine seelische Sache. Es geht nicht um die Arbeit zu Hause vielleicht und in der Gemeinde, um das Geschirrspülen, um den Garten, um die Hobbys, um vielleicht all die Dinge, die uns ja auch Freude bereiten, an denen wir Freude haben, sondern es geht um etwas, was in unserer Seele stattfindet. Ich habe ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gefunden. Da schreibt er oder hat vielleicht auch gesagt, das weiß ich nicht, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben, er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Zitat. Und es klingt fast wie eine Auslegung zu dem Bibeltext. Jesus will dich nicht überfordern. Was uns allerdings manchmal überfordert, auch in unserem Leben als Gläubige, das ist eine gewisse, ich sag's mal, Religiosität. Religion und Glaube, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Und Religion kann dich gnadenlos überfordern. Jesus sagt zu den Menschen, die ihm nachfolgten, also zuallererst natürlich seinen Jüngern und den Menschen um ihn herum, kommt zu mir, ich will euch Ruhe geben, ich will euch wieder fit machen. Er sagt aber auch an einer anderen Stelle etwas ganz anderes zu den geistlichen Leitern seiner Tage. Könnt ihr gerne mal nachlesen, Lukas 11, Vers 46, da sagt Jesus, und wehe auch euch, ihr Schriftgelehrten, ihr beladet die Menschen mit unerträglichen Lasten, aber ihr rührt sie nicht mit einem Finger an. Das ist so eine Wesensart von Religion. Völlig egal, ob im Jüdischen oder im Christlichen, überall da, wo geglaubt wird, da stehen Menschen vorn, so wie ich jetzt, ja, und die stellen Forderungen. Ja, und die sagen dir, wie du zu leben hast und was du alles tun musst und was alles wichtig ist. Und genau das ist es, was Jesus hier anklagt. Die Religion der Pharisäer war Lasten auflegen und Leistung erzwingen. Lange Gebetszeiten, viel Bibelstudium, Evangelisation, was? Du mähst deinen Rasen, während dein Nachbar verloren geht? Das geht ja überhaupt nicht. Immer lieb sein, den Ärger niemals rauslassen, immer beherrscht sein, immer über den Dingen stehen. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit uns Gläubigen? Wisst ihr, religiöse Forderungen, die führen immer zu Schamgefühlen. Wir können dem Standard, der da gefordert ist, wir können diesem Standard nicht genügen. Und was passiert dann? Wir schämen uns. Und Schamgefühle, ihr Lieben, Schamgefühle sind absolut unproduktiv. Sie lösen in uns immer wieder nur ein Gefühl aus, ich reiche nicht, es reicht nicht. Und keiner von uns wird Jesus deshalb mehr lieben, sich mehr hingeben und mehr mitarbeiten. Es gibt ein wunderschönes Anbetungslied. Im Refrain heißt es da, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ist ein wunderschönes Lied, ich singe das unheimlich gerne. Aber ich muss euch gestehen, es gibt ein Wort in diesem Lied, an dem störe ich mich. Und das ist das Wort trotzdem. Weil es vermittelt mir genau dieses Gefühl, ja, ich bin ein sündiger Mensch, das weiß ich. Und es reicht nicht und ich genüge nicht. Aber Gott liebt mich trotzdem. Wisst ihr, ich lese in meiner Bibel etwas davon, dass Gott mich und dich wunderbar gemacht hat, als sein Ebenbild. Natürlich machen wir Fehler und natürlich geht nicht immer alles glatt. Ja, und es gibt in meinem Leben mehr als genug Baustellen. Aber Gott liebt mich nicht trotz meiner Fehler und Schwächen. Er liebt mich, weil ich so wunderbar gemacht bin und weil ich sein Kind bin. Deshalb liebt er mich. Und ich würde viel lieber singen und ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Schamgefühle, die rauben dir die Kraft, etwas zu ändern. Sie lähmen dich, sie hinterlassen in dir ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, von Entmutigung und von Überforderung. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist? Schamgefühle sind der erste Schritt zur Heuchelei. Wenn wir nicht mehr offen über unsere Situation, über unsere Fehler und über unsere Gefühle reden können, ja, was machen wir denn dann? Wir fangen an zu schauspielern, wir setzen eine Maske auf. Wir tun so, als ob, ist ja alles in Ordnung. Nach außen hin sieht alles gut aus. Und wie es in mir drin aussieht, das weiß keiner. Das darf auch niemand wissen. Wenn Religiosität dazu führt, dass du in deiner Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde nicht mehr du selbst sein kannst, dann stimmt was nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen wir in unseren Gemeinden auch schon verloren haben, weil wir etwas zum Standard erhoben haben, vielleicht unbewusst, kann ja sein. Und wir haben dadurch Druck aufgebaut, dem sie nicht gewachsen waren und dann sind sie gegangen. Die Messlatte war zu hoch. Ich könnte zum Beispiel an die Decke gehen, wenn ich jemanden predigen höre und der sagt, komm zu Jesus, Jesus löst alle deine Probleme. Ja, da schwillt mir der Kamm. Ja, meine Frau lacht. Aber das finde ich, das macht Menschen kaputt. Weil es einfach nicht wahr ist. Es stimmt einfach nicht. Komm zu Jesus und deine Probleme sind alle weg. Vielleicht fangen die dann gerade erst an. Wenn du dich bewusst für ein Leben mit Jesus entscheidest, ja, dann kann es sein, dass du von deinen Mitschülern oder am Arbeitsplatz von deinen Arbeitskollegen oder von deinen Nachbarn, dass du verachtet wirst, dass du gemobbt wirst. Ja, schön, wie ein Leben mit Jesus alle meine Probleme löst. Und da können wir auch zurückdenken, die ersten Christen in Rom, was ist passiert, als sie sich zu Jesus bekannt haben? Sie wurden verbrannt, ans Kreuz genagelt, den wilden Tieren vorgeworfen. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen und dass er uns erquickt und dass wir Ruhe finden. Und seine Einladung ist, ein sanftes Joch statt Überforderung. Nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Zugegeben, die Redewendung unter ein Joch zu kommen, die ist für mich eher abschreckend. Und ich kenne auch keine andere Quelle in der Literatur, wo unter ein Joch zu kommen für Menschen jemals positiv bewertet wurde. Die Herrscher der Welt unterjochen die Völker. Damals waren es die Römer, die die Welt unterjocht haben, die die Menschen versklavt haben, die Steuern aus ihnen herausgepresst haben. Das ist für mich das Joch der Herrscher und der Despoten. Und interessanterweise genau dieses Bild benutzt Jesus. Aber bei Jesus sollen die Überforderten unter ein Joch kommen und er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Meine Gedanken sind davon geprägt, ich weiß nicht, ob das bei euch anders ist, der Glaube muss mich etwas kosten. Kennt ihr das? Jesus sagt zu dem reichen Jüngling, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen und dann komm und folge mir nach. An einer anderen Stelle sagt Jesus, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Oder wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut. Man möchte meinen, sind ganz schön hohe Standards. Und zumindest habe ich das immer bisher mit Nachfolge und mit Jüngerschaft verbunden. Und ich habe mich gefragt, wie passt denn das zusammen? Ja, wie können wir denn das verstehen? Unter das Joch Jesu zu kommen, heißt zuerst einmal zu ihm zu kommen und von ihm zu lernen. Das finde ich super, das finde ich eine coole Idee. Und es ist eine ganz andere Einladung zur Jüngerschaft. Kommt her und lernt von mir. Bei Religion geht es immer um Unterwerfung und um Gehorsam. Bei Jesus ist es anders. Jesus, ich will es mal so formulieren, Jesu Herrschaft ist Jüngerschaft. Seine Herrschaft ist nicht, ich sag dir, was du zu denken hast, sondern Jesus sagt, ich lehre dich, wie du gut denken kannst. Und wir dürfen uns anstecken lassen, wir dürfen uns begeistern lassen von Jesus. Ja, wir sind Jünger, wir sind keine Sklaven. Wenn Gott zu uns redet, wenn Jesus zu uns redet, dann ist das immer positiv, ja, dann ist es aufbauend. Dann ist es herausfordernd. Jesus sagt zu dir, du kannst das. Jesus schenkt uns Liebe. Er schenkt uns Geborgenheit. Ja, wir können mit ihm auf Augenhöhe reden und beten. Ja, und wir dürfen uns geliebt wissen. Wir dürfen wissen, dass wir wunderbar gemacht sind. Und Jesus lehrt uns auch, authentisch zu leben. Auch zu unseren Fehlern und zu unseren Grenzen zu stehen. Und er gibt uns Mut und Hoffnung. Gott will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Genialer Satz von Dietrich Bonhoeffer. Das Joch Jesu ist scheinbar etwas völlig anderes als all das, was wir vielleicht von Leiterschaft und von Herrschaft aus dieser Welt kennen. Zum Schluss noch ein Gedanke. Ich weiß nicht, welche Bilder ihr bei dem Thema Joch vor Augen habt. Ich denke da so an einen Ochsen oder vielleicht auch mehrere, die einen Pflug ziehen oder einen Karren. Und dann steht der Bauer mit der Peitsche daneben und treibt die Ochsen an. Das macht Jesus nicht. Und so wie ich diesen Text hier verstehe, ist es ein Joch, in dem Jesus selbst mit drin ist. Komm unter mein Joch, sagt Jesus, sei mit mir gemeinsam unter diesem Joch. Ich finde diesen Gedanken unheimlich spannend. Jesus steht eben nicht mit der Peitsche da und treibt an und fordert Leistung. Nein, Jesus ist an meiner Seite. Er überzeugt mich. Er begeistert mich vom Reich Gottes und von der Rolle, die ich darin spielen darf. Ja, er weckt Begabungen und Fähigkeiten in mir und er zeigt mir, wie ich sie für sein Reich am besten einsetzen kann. Der Schlüssel zu einem sanften Joch, davon bin ich überzeugt, ist die Liebe und die Freude am Reich Gottes. Und diese Freude, die hat Jesus uns authentisch vorgelebt. Auch am Kreuz von Golgatha. Hebräer 12 können wir lesen, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Jesus hatte eine Kraftquelle, mit der war er unterwegs. Jesus war begeistert vom Reich Gottes, von dem, was kommen wird. Ja, und dafür brannte er. Und das, genau das gab ihm die Kraft, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Unter dem Joch mit Jesus zu sein, das bedeutet, mit ihm zu rechnen. Er ist da, direkt neben uns, neben dir, neben mir. Wir dürfen mit seiner Kraft rechnen. Jesus ist so ein starker Partner. Und nur mit ihm gemeinsam werden wir es schaffen. Ja, und es gab und es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich das Gefühl, ich selber hänge in diesem Joch und er trägt mich. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach einem sinnvollen Leben. Wir sehnen uns danach, kreativ zu sein, etwas zu bewegen für das Reich Gottes. Vielleicht ist es ja heute Morgen so ein ganz frischer Ruf zur Nachfolge an dich. Jesus, ich möchte gerne von dir lernen. Ich möchte von dir begeistert sein. Und ich möchte an deiner Seite Gottes Reich voranbringen. Amen.